HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen und einen schönen Herbstsonntag wünsche ich Ihnen. Das sind heute unsere Themen. Gott suchen im Einsatz für die Schwachen. In Rom wird heute Katharina Kasper heilig gesprochen, die Gründerin der Dernbacher Schwestern, die erste Heilige aus dem Bistum Limburg. Ist die Erde eine Scheibe? Der Vatikan löst mit seiner Verweigerung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung für den St. Georgener Hochschulrektor Wucherpfennig eine Welle der Empörung aus. Mehr als Benzingespräche. Der evangelische Kirchenkreis Eschwege lädt heute ein zum Motorradfahrergottesdienst. Und in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema geht es heute um den Glanz des Goldes. Diesen Tagen erleben wir im wahrsten Sinne des Wortes einen goldenen Oktober. Warum fasziniert uns eigentlich das Gold so sehr? Und warum wird auch vor den Verführungen des Goldes gewarnt? Im Märchen zum Beispiel oder in der Bibel. HR Info, Himmel und Erde, schön, dass Sie dabei sind. Katharina Kasper, das ist nicht unbedingt ein Name, den vorher schon viele Menschen kannten, aber nach diesem Wochenende dürfte die Ordensfrau aus dem 19. Jahrhundert sehr viel mehr Leuten bekannt sein. Katharina Kasper wird heute in Rom heilig gesprochen. Von 1820 bis 1898 hat sie gelebt. Sie ist die Gründerin des Frauenordens Gemeinschaft der armen Dienstmägde Jesu Christi in Dernbach. Sie ist die erste Heilige aus dem Bistum Limburg.
Katharina Kasper war eine außergewöhnliche Frau, sagt die Provinzoberin der Dernbacher Schwestern, Theresia Winkelhöfer.
Sie hat schon sehr früh angefangen, hier in Dernbach, sich für die Kranken, für die Bedürftigen einzusetzen. Immer mit dem Ziel, für Gott und die Menschheit, aber für Gott. Ja. Ihr absolutes Ziel war Ausbreitung des Glaubens durch Beispiel, Belehrung und Gebet. Also für Gott leben, im Dienst an den Menschen.
Aber nicht nur die Kranken waren Katharina Kasper ein Anliegen. Auch Kindererziehung, Bildung und Frauenrechte. Diese Hingabe weckte schnell Begeisterung in Dernbach, aber auch weiter weg. So gründete sich der Orden der Gemeinschaft der armen Dienstmägde Jesu Christi und vergrößerte sich. Heute ist der Orden weltweit in 9 verschiedenen Ländern aktiv. Die Heiligsprechung Kaspers freut Schwester Theresia deshalb besonders.
Viele, auch Schwestern, sagen, das würde die gar nicht wollen. Ich sehe das ein bisschen anders, muss ich sagen. Katharina war immer eine Frau, die ihrer Zeit weit voraus war. Und die wusste mit Sicherheit auch, dass es einer weltweiten Anerkennung bedarf, damit, in Anführungsstrichen jetzt, sie auch in den anderen Ländern fest Fuß fassen kann.
Und diese Anerkennung werde ihr nun zuteil. Heilig gesprochen wird Katharina Kasper übrigens, weil sie nach einem schweren Unfall in Indien über 100 Jahre nach ihrem Tod angebetet wurde und das Opfer danach überlebte. Eine ähnliche Erfahrung hatte auch Hildegard Weyer aus Elbtal im Kreis Limburg-Weilburg. Vor 18 Jahren erhielt sie in der Klinik in Dernbach die niederschmetternde Diagnose Schilddrüsenkrebs. Sie ging daraufhin in die Kapelle der Dernbacher Schwestern, um für sich zu sein.
Und auf einmal kam da eine Schwester, eine Nonne, und setzte sich zu mir, ohne dass sie mich kannte, ohne dass ich sie kannte. Und sie erzählte mir, sie fragte mich, sie hat so lange an mir gebohrt, bis sie alles wusste. Und das hat mir aber auch wieder gut getan. Und in dem Zusammenhang hat sie mir eine Medaille von der Katharina Kasper geschenkt.
Die Medaille von Katharina Kasper hat Hildegard Weyer übrigens heute noch. Und sie ist bei der Heiligsprechung in Rom dabei. Und zwar aus Dankbarkeit, dass ihre Fürbitten erhört und ihr geholfen wurde.
Eine Gottsucherin im Einsatz für die Schwachen. In Rom wird heute Katharina Kasper heilig gesprochen, zusammen mit 6 weiteren vorbildlichen Menschen der Christenheit. Darunter der lateinamerikanische Kardinal und Märtyrer Oscar Romero und der frühere Papst Paul VI. Im HR-Fernsehen können Sie übrigens live dabei sein. Ab 10 Uhr übertragen wir die Zeremonie aus Rom. Im HR-Fernsehen können Sie übrigens live dabei sein. Noch bis 12.30 Uhr übertragen wir die Zeremonie aus Rom. Um 12:30 gibt es dann ein Engel fragt Spezial. Da erfahren Sie alles, was Sie schon immer über Heilige wissen wollten. Die Präsidentin der Frankfurter Goethe-Universität, die Professorin Birgit Wolf, hat in dieser Woche verwundert den Kopf geschüttelt. Manchmal entstehe der Eindruck, in Rom gäbe es noch Leute, die glauben, die Erde sei eine Scheibe. erklärte sie. Tatsächlich mutet es einigermaßen frühmittelalterlich an, was dem wiedergewählten Rektor der Jesuitenhochschule St. Georgen in Frankfurt derzeit widerfährt. Der Vatikan verweigert ihm grünes Licht für eine weitere Amtszeit als Rektor. Angeblich sind Äußerungen zur Homosexualität aus einem Zeitungsinterview vor 2 Jahren nicht im Einklang mit der katholischen Lehre. Der Professor soll widerrufen. Die Verweigerungshaltung aus Rom hat hierzulande für eine Welle der Empörung gesorgt.
Der Satz, mit dem der Vatikan die Gemüter zu beruhigen versucht, lautet: Die Verifikation läuft noch. Ansgar Wucherpfennig ist dennoch erstaunt über das Vorgehen Roms, denn ihm wurde ein über 2 Jahre altes Interview zum Verhängnis.
Das hat mich schon überrascht, dass im Juli 2018 Äußerungen hervorgekramt werden, die ich eben 2016 gemacht hatte, wo auch die Situation, die kirchliche Situation, eine andere war. Meinem Eindruck nach, zumindest was die angesprochenen Themen angeht, eine offenere. Und damit jetzt konfrontiert zu sein, ist schon, ich bin die ersten Wochen, als ich das erste Mal davon gehört habe, herumgelaufen wie Falschgeld.
Wucherpfennig setzt sich als Theologe intensiv mit dem Neuen Testament auseinander. Ihm geht es um eine Neuinterpretation einer Stelle von Paulus, in der dieser Homosexualität verurteilt. Dabei sei es dem Apostel um die Verurteilung des damals in der griechisch geprägten Mittelmeerkultur üblichen Missbrauchs von Sklaven für sexuelle Zwecke durch ihre Herren gegangen und nicht um gleichgeschlechtliche Beziehungen aus freien Stücken. Der Theologe sieht die Notwendigkeit zur Reform in Fragen von Sexualität und Lebensführung. Es geht ihm um viel mehr als um seinen eigenen Fall.
Ich habe aus allen Äußerungen, die ich bislang erfahren habe, war klar, wir stehen zu dieser Öffnung, die wir jetzt vollzogen haben und wollen eben über die Themen sprechen, die davon betroffen sind. Das heißt Sexualmoral, den Zölibat und das Diakonat der Frau, dann überhaupt die Frage der Priesterausbildung und so weiter. Das finde ich halt Themen, die auf den Tisch gehören und nicht zunächst unter einem herrschaftlichen Diskurs dann kontrolliert sind.
Wucherpfennig hat sich auf einen für diese Fragen offenen Papst Franziskus verlassen. Doch anscheinend sind die konservativen Kreise im Vatikan dem Papst in den Rücken gefallen. In Frankfurt haben sie sich damit keine Freunde gemacht.
Mich hat es sehr erschrocken, dass Pater Wucherpfennig das Nihil Obstat nicht ausgesprochen bekommen hat, weil ich ihn als einen sehr reflektierten Wissenschaftler und einen sehr menschennahen Seelsorger erlebt habe. Und damit steht natürlich auch die Frage in Verbindung, welche Gedanken und welche Hintergründe auch bei den entscheidenden Personen in Rom zu so etwas geführt haben, das Nihil Obstat hier nicht auszusprechen.
Fragt sich Tobias Plechschmidt. Er ist Kaplan der Pfarrei Maria Himmelfahrt in Königstein bei Frankfurt. Er hat selbst in der Jesuitenhochschule St. Georgen studiert. Ehemalige und aktuelle Studierende haben sich öffentlich für Wucherpfennig eingesetzt, ebenso Pfarrer der Frankfurter Kirche und der Bischof.
Ich weiß nicht, ob solche Reaktionen so schnell in Rom auch ankommen. Es bedarf ja auch immer einer gewissen Zeit, das wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Ich stelle mir eher vor, dass vor allen Dingen die Reaktion aus dem Orden heraus, beziehungsweise auch die Reaktion durch das Bistum, Bischof Georg Betzing hat sich ja hier auch klar positioniert, eher nach Rom herangetragen worden ist, als unsere Rückmeldungen, die wir hier gegeben haben.
Am Montag beginnt das neue Semester in St. Georgen. Wann die Verifikation im Vatikan abgeschlossen sein wird, das vermag zurzeit niemand zu sagen.
Der Vatikan löst mit seiner Kritik am Rektor der Hochschule St. Georgen in Frankfurt, Ansgar Wucherpfennig, eine Welle der Empörung aus. hr-Inforeporter Volker Siefert fasste zusammen. Der Kölner Theologieprofessor Hans-Joachim Höhn hat dem Vatikan Stasi-Methoden im Umgang mit der Erteilung dieser sogenannten Unbedenklichkeitserklärung vorgeworfen. Die Kriterien der Entscheidung seien nicht klar. Viele Theologen, die von Rom abgelehnt werden, schwiegen darüber aus Scham. Höhn, der in den 80er Jahren selbst unter Beobachtung der Glaubenskongregation stand, forderte eine katholische MeToo-Kampagne. Die Untersuchung der katholischen deutschen Bischofskonferenz zum sexuellen Missbrauch in der Kirche hat die Diskussion um den Zölibat neu eröffnet. Die Forscher haben die Pflicht zum Zölibat als einen der wichtigsten Risikofaktoren für sexuelle Gewalt bezeichnet. Und Umfragen zeigen, dass viele Priester unzufrieden sind mit der Verpflichtung zur Ehelosigkeit, dass viele sich nach einer Partnerschaft sehen, nach Zärtlichkeit und einer vertrauten Beziehung. Aber was tun, wenn der Zölibat ganz konkret zum Problem wird? Viele leben ihre Sexualität dann im Geheimen. In Berlin bietet ein ehemaliger Dominikanermönch Hilfe an. Er nennt sich Zölibatsberater, der einzige in Deutschland.
Als ich das früher auch noch, als ich im Orden war, immer wieder gesagt habe, es muss für Priester und Ordensleute in diesem sexuellen Bereich Beratung geben, offiziell wie eine Eheberatung, wurde immer wieder gesagt, das braucht man nicht. Würde ja insinuieren, dass es vielleicht Probleme gibt.
Aber die gibt es, wie Joachim Reich noch als Dominikaner in einer Beratungsstelle für Eheleute im Erzbistum Berlin feststellen musste.
Es kamen halt auch Priester und Ordensleute. Und was hat die Kirche dann anzubieten? Also wenn ich nach Lehrbuch oder Dogmatik oder Kirchenrecht beraten hätte, sage ich mal, hätte das nicht ausgereicht, um vernünftige Veränderungen bei den Leuten zu bewirken.
2014 macht sich Reich selbstständig, nachdem er eine Zusatzausbildung als Therapeut und Sexologe abgeschlossen hatte. Inzwischen kämen im Jahr gut 30 Geistliche in seine Praxis in Berlin-Charlottenburg. Zusätzlich gibt er telefonische Beratung. Reich erklärt seinen Ansatz.
Also es geht ja um eine psychosexuelle Entwicklung. Das heißt, ich muss erstmal gucken, was ist die Motivation, überhaupt zölibatär leben zu wollen. Da hakt es bei vielen ja schon. Also wenn der mir sagen würde, na, ich finde dieses Pfarrersein großartig, kann es ja auch glaubhaft sein. Aber dann stellt sich immer noch die Frage, was ist mit der Sexualität? Wie kriege ich überhaupt mal klar, was ist meine Sexualität? Das wissen viele gar nicht, weil das ist auch das große Problem. Es zieht Leute an, die sexuell eher unreif und unwissend sind.
Seinen Klienten falle das im späteren Priesterleben auf die Füße, erklärt Reich.
Wenn jemand sexuell unreif ist, unreflektiert war, sich damit nicht auseinandergesetzt hat, die Sexualität vielleicht sogar unter dem Deckmäntelchen des Religiösen weggedrängt hat, dann vielleicht 5 Jahre Pfarrer ist und merkt, dass die Sexualität plötzlich hochkommt, weil er Einsamkeitsgefühl hat, weil er irgendwie verliebt oder was, dann habe ich natürlich ein Problem.
Und zwar nicht nur für die betroffenen Priester selbst, sondern auch für diejenigen, bei denen sie potenziell sexuelle Kontakte suchen.
Wenn die Verpflichtung zum Zölibat Probleme macht, in Berlin betreibt ein ehemaliger Dominikaner eine erste nichtkirchliche Beratungsstelle für Priester. Unser Reporter Simon Berninger hat ihn gesprochen.
HR Info. Himmel und Erde.
Für Motorradfahrer waren ja die vergangenen sonnigen Herbsttage ein Geschenk. Aber so langsam geht die Saison doch zu Ende. Es wird kalt werden, es wird nass. Im Kirchenkreis Eschwege lädt die evangelische Kirche heute alle Biker zu einem Gottesdienst ein. HR-Info-Reporter Carsten Gulke ist selbst begeisterter Biker. Er erzählt, welche Bedeutung solch ein gottesdienstlicher Saisonabschluss hat.
Ralf Bayer, Pfarrer im evangelischen Pfarramt Oettmannshausen, startet seine 1100er BMW zum letzten großen Ritt der Saison zum Biker-Gottesdienst auf dem Meißner. Gemeinsam mit fast 1000 Bikern ist diese Ausfahrt für ihn ein absolutes Muss und eine liebgewonnene Tradition.
Ja, das hat sich irgendwie so etabliert, dass es oben auf dem Meißner stattfindet. 25 Jahre ist eine stolze Zahl. Ich glaube, das Grundanliegen ist dieses Gedenken an Verunglückte, aber auch an Gestorbene.
Grund, Dank zu sagen für eine schöne Motorradsaison, die am 31. Oktober für viele Biker zu Ende geht. Nur selten gab es einen Sommer mit so vielen Sonnenstunden. Doch längst nicht jeder hat diese schöne Saison auch glücklich beendet. Thorsten Werner vom Kasseler Polizeipräsidium.
Insgesamt sind das hier für den Bereich Nordhessen 285. Das sind rund 2 Dutzend Unfälle mehr, als wir es noch in 2017 haben.
9 tote Biker gab es in dieser Saison alleine in Nordhessen zu beklagen.
Aufgrund der Unfallzahlen, die gestiegen sind, müssen wir leider sagen, dass wir auch mehr Schwerverletzte und auch Leichtverletzte zu verzeichnen haben.
Doch nicht nur derer soll gedacht werden beim Biker Gottes.
Aber manchmal haben wir auch Motorradfahrer, die an Krebs gestorben sind, zu Grabe tragen müssen. Und an die wird da oben auch von Freunden gedacht.
Mit einer Ausfahrt nach dem Gottesdienst krönen schon seit Jahren die Streetbiker Meißner den Saisonausklang. Und die Serpentinen zum Frau Holleberg haben ja auch wirklich Spaßfaktor pur in ihren Spitzkehren. Und dort zeigt sich dann auch wieder einmal, nicht der kann wirklich Motorrad fahren, der mit 200 Stundenkilometer über die Autobahn rast, sondern der, der auch diese Spitzkehren bei Tempo 30 mit Bravour zu meistern versteht. Nicht ohne Grund haben Ralf Bayer und seine Freunde den Berg schon vor 25 Jahren zum Ziel des alljährlichen Jahresausklangs gewählt. Nach 45 Minuten Gottesdienst mit viel Gedenken und mancher Träne in den Augenwinkeln der sonst harten Frauen und Männer in ihren Leder- und Gorotex-Kombis darf dann doch noch einmal kräftig am Gasgriff gedreht werden. Mit Polizeigenehmigung, denn die unterstützt ebenfalls schon seit Jahren diese Aktion. Auch wenn nach diesem Biker-Gottesdienst in freier Natur mancher seine Maschine für den Winterschlaf vorbereiten wird, so weiß Hauptkommissar Thorsten Werner doch, es werden auch in den kommenden Tagen noch viele die schönen Sonnenstunden nutzen, um noch einmal richtig Gas zu geben.
Denn es birgt der Herbst ganz besondere Gefahren. Es ist zum einen die tiefstehende Sonne, es ist aber auch zum anderen nasses Laub, was jetzt schon teilweise auf der Straße ist, was zu einer besonderen Sorgfalt verpflichtet.
Mit einem Gottesdienst auf dem Hohen Meißner schließen viele Motorradfahrer heute die Saison ab, Carsten Gohlke berichtete. Und im Beitrag über die Biker klang es ja schon an, die letzten Tage haben uns einen ungewöhnlichen goldenen Oktober beschert. Natürlich wollen wir nicht verschweigen, dass die Pflanzen, die Flüsse und die Seen dringend Regen brauchen. Aber gleichzeitig hat der Sonnenschein der vergangenen Tage und Wochen doch noch mal viele vor die Tür gelockt, raus in die Wälder, die Parks und die Alleen, um den goldenen Herbst zu genießen.
Also ich gehe bei dem schönen Wetter am liebsten spazieren und gemütlich frühstücken in der Natur. Die Sonne scheint, die bunt gefärbten Blätter, toll.
Wir waren erstmal schön frühstücken und jetzt sind wir mit unserer Kleinen hier im Park spazieren, die Sonne noch genießen. So lassen wir es uns gut gehen.
Zum Beispiel mit Radfahren und Kaffee trinken hier im schönen Fulda.
Ja, wir kommen von Neuhof und sind von Neuhof aus hierher gefahren. Das ist wunderbar.
Bei diesem schönen Wetter braucht man keine dicke Fahrradkleidung, sondern man kann mit kurzer Hose fahren und kann die Sonne einfach genießen.
Wie Menschen in Fulda den goldenen Herbst genießen, hat hr-Inforeporterin Petra Klostermann für uns eingefangen. Gold übt ja eine eigenartige Faszination auf uns aus. Der Glanz versetzt uns ins Staunen. Gold ist das wertvollste aller Edelmetalle. Es ist oft ein Objekt der Begierde. Wer wünscht sich nicht schon ein schönes Goldarmband, eine prachtvolle Goldkette? Aber es gibt in den Kulturen und Religionen immer wieder auch die Warnung: Gold allein macht nicht glücklich. Es kann sogar gefährlich werden. Und um diese beiden Seiten der Faszination des Goldes geht es heute in unserem Sonntagsthema in Himmel und Erde. In den Märchen zum Beispiel, da gehört Gold gewissermaßen zur Grundausstattung. Sie kennen den Froschkönig mit seiner goldenen Kugel, die goldene Gans und den Goldesel. Und der Hans im Glück, der ist am Ende froh, kein Gold mehr zu haben. Ich habe mit Dr. Sabine Schimmer von der Grimm-Welt in Kassel gesprochen und sie gefragt, welche Bedeutung eigentlich das Gold in den Märchen hat.
Es gibt ja diverse Farben im Märchen und das Gold steht in der Prioritätenliste bzw. Hierarchie ganz oben. Also Sie kennen ja sicherlich auch die Redewendung Gold wert sein und Gold wird sehr oft im Zusammenhang auch mit dem Edelmetall Silber genannt und Gold ist natürlich das edelste aller Metalle.
Nun war es ja aber in den früheren Zeiten, waren es ja oft einfach oder gar arme Leute, die sich auch Märchen erzählt haben. Hatten die überhaupt eine Vorstellung davon, wie Gold aussieht und wie es sich anfühlt?
Ja, also eine Vorstellung, vermute ich, haben sie sicherlich gehabt, selbst angefasst haben sie es sicherlich nicht. Es wird ja immer gesagt, Märchen seien rein fiktive Erzählungen, aber in Märchen fließen ja auch immer die Wünsche, die Träume, die Projektionen der realen Menschen hinein. Und Märchen wurden ja auch oft unter den armen Menschen erzählt und das Gold ist natürlich ein ganz erstrebenswerter Zustand, weil Gold halt Sicherheit, Geld, Reichtum symbolisiert.
Also mehr so ein Objekt der Sehnsucht, ne?
Genau. Ja. Also etwas streben, etwas, worauf man zustrebt oder wo man hinstrebt, genau.
So ein bisschen sowas wie der Sechser im Lotto, also ein Stück weit auch Belohnung?
Ja, Belohnung auch, denn das Gold hat natürlich wie alle Farben im Märchen einen reinen Symbolgehalt, der immer je nach Kontext des Märchens unterschiedlich ist. Also eine übergeordnete Bedeutung gibt es nicht. Das Gold erscheint an sehr vielen Gegenständen, also in der Kleidung als Haarfarbe. Natürlich blond ist die tollste Haarfarbe. Das Rapunzel hat einen schönen, langen Zopf, goldenen, an dem sich dann halt der Prinz heraufhangelt. Oder der Goldesel im Tischlein deck dich, also Gold oftmals als Belohnung für eine Arbeit. Denn der Sohn des Herrn, der dort in die Welt geschickt wurde, einer der drei Söhne, hat halt bei einem Müller gedient und hat als Belohnung dann für diese Dienste einen Goldesel erhalten. Also Gold ist damit auch einfach mal ein Symbol als Belohnung für Fleiß und für gesellschaftlich akzeptiertes Verhalten.
Aber dann müssen wir doch nochmal über den Hans sprechen. Der hat einen Goldklumpen und auf seiner Reise, ja, gibt er ihn weg und alles andere, was er dafür eintauscht, auch. Und sein Glück ist eigentlich, kein Gold zu haben.
Ja, also das Gold symbolisiert, das sprechen Sie gerade an, nicht nur Positives, also nicht nur den Reichtum, sondern dieses Märchen von Hans im Glück ist ganz wunderbar. Es verweist darauf, dass man auch ohne Geld glücklich sein kann. Also der Hans ist der erste dann glücklich, als er sich von der Materialität des Besitzes, also sozusagen als Speichermedium befreit und einfach frisch und frei sein kann, ohne irgendwelche Bedingungen beachten zu müssen. Ein weiteres negatives Beispiel, also in Anführungsstrichelchen, ist natürlich die goldene Gans. Also alle, die nach ihren goldenen Federn greifen wollen, die bleiben daran kleben. Und in Märchen spielen ja oftmals ganz antike Motive hinein, hier so ein bisschen das König-Midas-Motiv. Also dieser König hat ja alles, weil er so gierig war, was er angefasst hat, zu Gold gemacht. Und Gold kann man natürlich nicht essen und nicht trinken und am Ende ist er dann verhungert und verdurstet.
Gold in den Märchen, ein Objekt der Begierde, Belohnung für gute Taten, aber eben auch Gold kann man nicht essen, Gold allein macht auch nicht glücklich. Darüber sprach ich mit Dr. Sabine Schimmer von der Grimmwelt in Kassel. Die Faszination des Goldes ist unser Thema an diesem goldenen Oktobersonntag. Auch in den Religionen spielt Gold ja eine große Rolle. Denken Sie an goldene Buddha-Statuen oder im Kölner Dom, der sogenannte Dreikönigsschrein, vielleicht die bedeutsamste Reliquie in Deutschland, ganz aus Gold. Und Weihnachten, alles Gold. Lisa Maria Gapp ist evangelische Theologin und ich habe sie gefragt, welche Bedeutung Gold denn in der Bibel hat.
Im Alten Testament, da ist sogar richtig oft die Rede von Gold. Gold war natürlich damals auch schon sehr wertvoll und was für die Menschen viel wert war, was ihnen wichtig war, das wurde vergoldet. Als Beispiel, die Bibel gibt genaue Anweisungen, dass die Tafeln, auf denen die 10 Gebote stehen, in eine Kiste kommen sollen und diese Kiste soll dann komplett mit Gold verkleidet werden. Oder die Priester im Tempel zum Beispiel, die sollen Gewänder tragen, in die Goldfäden eingearbeitet sind. Gold und andere edle Metalle, die sollen dann der Verherrlichung Gottes dienen, heißt es in der Bibel. Also die sollen Gott zeigen, wie wichtig er für die Menschen ist und wie viel er den Menschen bedeutet. Dann gibt es in der Bibel aber auch andere Stellen, wo Gold symbolisch für etwas steht, was dem Menschen zwar wichtig ist, aber was materiell überhaupt keinen Wert hat, was so einen emotionalen Wert hat. Es gibt zum Beispiel eine Bibelstelle, da heißt es, die Gebote, die Gott den Menschen gegeben hat, die sind so viel wert wie Gold und Silber. Und an manchen anderen Stellen, da steht Gott als
einfach noch mal.
An manchen anderen Stellen, da steht Gold sogar als Symbol für Gott selbst oder für Gottes Wirken in der Welt, wenn man das so will. Das Strahlen, das Glänzen von Gold, das erinnert dann eben an die Herrlichkeit und das hat ja auch so was Erhabenes, so was Göttliches.
Also Gold, wirklich was Wertvolles. Und gibt es ja eine Geschichte, und die ist ja geradezu sprichwörtlich geworden, der Tanz um das goldene Kalb. Also Israel tanzt um das sogenannte goldene Kalb. Was ist da eigentlich passiert und was war das Problem?
Ja, also Gott hat das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit und hat Mose zum Anführer gemacht. Und der sollte dann das Volk durch die Wüste ins gelobte Land bringen. Und in der Wüste, da haben die Israeliten dann Halt gemacht an einem Berg am Sinai. Und es heißt, da soll Gott wohnen, da soll er irgendwie präsent sein. Und Mose ist dann auf den Berg gestiegen, um da mit Gott zu sprechen und kam einfach nicht mehr runter. 40 Tage lang, keiner wusste, was mit ihm ist. Das Volk war unten am Berg und man wusste nichts von ihm. Man wusste nicht, ob er zurückkommt oder ob er sie verlassen hat, ob Gott sie verlassen hat in der Wüste. Und ja, die Israeliten wussten nicht, wie es für sie überhaupt weitergehen soll. Und die fühlten sich dann irgendwie verloren, orientierungslos. Und dann sagten sie zu ihren Anführern, dass sie einen neuen Gott wollen. Sie wollten einen neuen Gott bekommen. Und die Anführer haben dann den Schmuck eingesammelt, den das Volk dabei hatte. Und daraus haben sie einem ein goldenes Kalb gegossen. Und um dieses Kalb haben die Israeliten dann eben gefeiert, haben getanzt und haben das zu ihrem neuen Gott erklärt. Das Problem ist halt, dieses Kalb, das ist ja nur eine Figur, ist ja nur ein Bild. Also es ist eben nichts, was wirklich relevant ist oder was wirklich Orientierung geben kann. Kurzzeitig ist es irgendwie erfreulich, so eine tolle Statue zu haben, aber langfristig, also wenn es hart auf hart kommt, dann ist es eben nur ein menschengemachtes Bild, eine Statue und nichts, was wirklich trägt oder was orientiert und Halt geben kann.
Da haben sich im Grunde die falsche Sache für Gott ausgesucht. Wenn wir mal einen Schritt weitergehen, wenn wir an Jesus denken, das Neue Testament, von dem wissen wir, der war arm, der hatte keine großen Reichtümer bei sich, spielt in den Geschichten, Erzählungen über Jesus Gold da eine Rolle?
Ja, also man kann richtig sagen, es gab wie eine Wende zwischen Altem und Neuem Testament. Natürlich, im Neuen Testament ist Gold auch noch irgendwie wertvoll und es steht auch immer noch so ein bisschen für das Göttliche, wenn wir mal an die drei Heiligen oder die drei Weisen aus dem Morgenland denken, die bringen dem Jesuskind zur Geburt ja Gold mit und das steht irgendwie symbolisch dafür, dass Jesus was mit Gott zu tun hat, dass er selbst göttlich ist. Aber später, da ist Jesus ja als Wanderprediger durchs Land gezogen und da hat er eher Armut verkündet, hat auch selbst in Armut gelebt. Und hat das auch von seinen Jüngerinnen und Jüngern verlangt. Es gibt eine Stelle in der Bibel, da heißt es, wer mir nachfolgen will, der soll Besitz und alles Gold zurücklassen und darauf vertrauen, dass andere ihn versorgen werden. Und das hat dann auch Auswirkungen auf die ersten Christinnen und Christen von der Urgemeinde, also von der ersten christlichen Gemeinde. Wissen wir, dass die in so einer Art Kommunität, in einer Gemeinschaft gelebt haben, wo sie allen Besitz miteinander geteilt haben und Besitzverzicht wurde damit dann zu so einem christlichen Ideal.
Gold fasziniert uns, aber in der Jesusbewegung und im frühen Christentum war es ein Ideal, Gold und anderen Besitz zurückzulassen. Über die Bedeutung von Gold in der Bibel sprach ich mit der evangelischen Theologin Lisa Maria Gapp. Das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Anempfehlen möchte ich Ihnen auch noch unseren Newsletter zu Themen und Projekten aus Kirche und Religion in den Sendungen des HR. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, einfach abonnieren auf der Internetseite religion.hr.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.